Es freut mich, dass wir unser Studium über die Auslegung der Heiligen Schrift fortsetzen können. Und wir haben heute den 7. Vortrag und da geht es um Sprache, Text und Kontext. Wir erinnern uns, dass die Bibel ein Buch ist, das geschrieben wurde, dass es uns befreit von dem Selbstbetrug, in dem wir geboren sind. Das uns befähigt zum Dienst, wieder selbstlos zu leben. Und vor allen Dingen, dass wir mit Gott kommunizieren können durch dieses Wort. Dieses Wort hat einen Inhalt. Und diesen Inhalt müssen wir kennen aus diesem Wort. Weil in diesem Inhalt verstehen wir, wo unsere Herkunft ist. Wir verstehen die Ursache unseres menschlichen Problems. Wir verstehen, was in uns verändert wurde. Wir verstehen die Folgen der Veränderung. Wir verstehen, wie wir daraus erlöst werden können und den Zeitraum und Ablauf des Erlösungsprozesses. All diese Dinge müssen wir verstehen. Sie sind aus dem Inhalt der Heiligen Schrift herausgenommen. Deshalb müssen wir sie von dort extrahieren. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass wir auslegen müssen. Das heißt, dass wir Mittel brauchen, um das rauszuholen. Und wir wissen, es gibt objektive Mittel und es gibt subjektive Mittel. Und jetzt wollen wir schauen, was ist Sprache? Was ist Text? Ein objektives Mittel oder ein subjektives Mittel, um richtig auszulegen? Wir wissen, dass das Gesetz das objektive Mittel ist, womit wir die Schrift sicher richtig verstehen können. So, die Frage ist, muss man Hebräisch und Griechisch kennen, um die Bibel zu verstehen? Oder mit anderen Worten, brauche ich Messer und Gabel, um essen zu können? Nun, manchmal ist es ja vorteilhaft, Messer und Gabel zu haben. Aber ich war in Ländern, da benutzte man keine Messer und Gabel zum Essen, sondern nur die Hand. Und man hat sich dennoch füttern können. So brauchen wir Hebräisch und Griechisch? Wenn euch die Betrachtung dieser Woche anschauen, dann werdet ihr sehen, wie häufig der Bibelgesprächsleiter oder das Heftchen geschrieben hat, die hebräische Sprache verwendet, wie man das in Hebräisch zu sehen hat und jenes in Hebräisch zu sehen hat. Das macht ihn natürlich, der Hebräisch kann, zu einem Besserwisser wie der, der es nicht kann. Sind wir also angewiesen auf die Hebräerwisser oder die Griechischwisser oder müssen wir das, brauchen wir das wirklich? Wir erinnern uns, dass der Mensch aufgebaut ist aus zwei Teilen. Er hat einen Körper und hat einen Geist, zusammen machen die Seele. Und dass der Körper lebt von dem, was der Geist ihm befiehlt, durch den Strom, der Ausgang aus dem Geist ist der Eingang in den Körper. Und der Geist muss sich natürlich füttern, und er braucht eine Bezugsperson. Wir haben gesehen, dass Information nie ohne von einer Person kommen kann. Jedoch ist die Information nicht die Person. Deshalb, der Geist lebt von Information, noch nicht von der Person. Er lebt von der Information, der er glaubt. Weil der Information, der er glaubt, der Person vertraut er, von dem die Information kommt. Und damit wir uns da nicht verirren, hat Gott uns das Gesetz gegeben, in unser Gewissen geschrieben, dass wir verstehen, was ist richtig, damit wir dann wissen, wem wir vertrauen, wenn wir vertrauen. Und das, was wir in den letzten Stunden schon häufig besprochen haben, war, die Information muss Wahrheit sein. Man kann nichts aufnehmen, was nicht Wahrheit ist. Und jetzt, da der Geist diese Vorgabe hat, kann man ihn nur betrügen, wenn man ihm eine Lüge als Wahrheit verkauft. Und um diesen Kampf geht es. Im ganzen Universum hat es noch nie einen anderen Kampf gegeben, außer was ist die Wahrheit, was ist die Lüge, weil ein Geist lebt. Entweder von dem einen oder von dem anderen. Sicherlich das andere zerstört ihn, aber Gott erhält auch den lügenhaften Geist am Leben, weil er möchte demonstrieren, wohin die Lüge führt. Luzifer hat sich selbst betrogen. Und jetzt ist die Frage, wie betrügt er heute den Menschen? Wie kommt es, dass der Mensch diese Bibel nimmt und jeder legt es so aus, wie er will, nach seinem Gutdünken? Und der eine mit Griechisch, der andere mit Hebräisch, der andere mit egal was. Aber ist da nicht alles willkürlich? Jeder versteht was anders. Und wir haben gesehen, würden wir was anders verstehen oder es würde sich ergänzen, wäre es doch ganz gut. Aber es ist nicht so. Wir widersprechen uns. Und dort, wo Widerspruch ist, gibt es keine Wahrheit. Deshalb lasst uns ein wenig sehen, was ist die Lüge oder was ist die Wahrheit? Wie entsteht die Lüge? Wir wissen, dass die Wahrheit eine Information ist, die aus Gott kommt. Ja, wir brauchen eine Information für unseren Geist zu leben. Und die Wahrheit ist Gottes, man sagt, sein, das, was er sagt, das, was er tut, das, was er ist auch. Aber wir essen ja nicht Gott, wenn wir die Wahrheit essen, sondern wir essen das, was er uns gibt als Information. So, die Wahrheit ist ein Geschöpf Gottes, und deshalb ist er die Wahrheit oder die Liebe, weil er der Ursprung dessen ist. Aber die Wahrheit und Gott sind zwei unterschiedliche Sachen. Das ist wichtig zu verstehen. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Was meint er damit? Muss man ihn an sich essen oder stellt er nur die Wahrheit dar? So, ist ganz wichtig zu verstehen, was ist Wahrheit? Und sie ist ein Geschöpf Gottes. Sie kann nichts anderes sein, so wie ein Weg auch etwas ist, was Gott gemacht hat. Und ich habe es jetzt mal in einem Bild zusammengestellt, was Wahrheit ist. Verschiedene Farben, verschiedene Zahlen, verschiedene Größe von Zahlen und verschiedene Reihenfolge der Zahlen und der Bilder. So, das ist ein komplexes Bild über das, was die Wahrheit ist. So, Luzifer, Satan, kann nichts schaffen. Und wir Menschen können nichts erschaffen. Deshalb ist die Lüge eine Verdrehung der Wahrheit. Das heißt, die Lüge wechselt die Ordnung in der Wahrheit. Alles, was Gott gemacht hat, hat eine Ordnung. Und die kann nicht gewechselt werden. In dem Moment, wo man die wechselt, wird das, was Wahrheit ist, zu einer Lüge. Und das macht Luzifer. Er tut die 2 vor die 1. Er macht aus groß klein und aus klein groß. Und er verändert die Wichtigkeit. Was wichtig ist, tut er zurück. Und was unwichtiger ist, tut er in den Vordergrund stellen. Was oben ist, wird mit dem, was unten ist, getauscht. Er lässt einen Teil weg oder er addiert, was nicht zusammengehört. Und man könnte das noch in einigen Sachen mehr erklären, aber so ist es nun mal. Luzifer verändert die Wahrheit und dadurch wird die Wahrheit zu einer Lüge. Weil die Wahrheit eine Ordnung. Es gibt Dinge, die sind zuerst und die kommen danach. Es gibt Dinge, die sind oben und die anderen sind unten. Und wenn man die verwechselt, verwechselt man alles und es kommt eine Lüge heraus. Man hat zwar im Bild dieselben Elemente. Stellt euch vor, man tut den Wagen vor die Pferde. Nun, man hat Pferde und Wagen im Bild. Aber Pferd und Wagen, das heißt, das Pferd hinter dem Wagen, kann nicht den Wagen anziehen. Das Pferd muss vor den Wagen. Nur dann ist das Ganze funktionabel. So, deshalb ist Satans Ausgeklügeltheit so groß. Wenn wir die Wahrheit nicht kennen, betrügt er uns nach Strich und Faden. Und wir denken, wir haben das Richtige. Eines der größten Betrüge, die heute stattfinden, ist ja gerade das, dass er den Geist nach hinten gesetzt hat, das Pferd, und den Wagen, den Körper davor. Das heißt, es geht jetzt alles nur um den Körper. Das Recht, der Geist, die Freiheit, die Gerechtigkeit, die wird zur Seite gedrückt, weil jetzt der Wagen im Vordergrund ist. Das ist Teufelswerk. Weil er kann nicht anders, außer dass er etwas verändert, weil Neues kann er nicht schaffen. Aber er verdreht so das, was da ist, dass es nicht funktionabel ist, dass es zerstörerisch ist. Deshalb ist die einzige Lösung für uns, die Wahrheit zu kennen, weil dann wissen wir, wo er Dinge umtauscht. Und das fängt an mit dem Gesetz. Und ich habe hier einige Grundgesetze aufgeschrieben. Nehmen kommt immer vor Geben. Es gibt nie ein Geben vor dem Nehmen. Eine Ursache kommt immer vor der Wirkung. Es gibt nie eine Wirkung, die kommt von der Ursache. Was haben wir heute? Satan hat das geändert. Er sagt in unseren Beziehungen, wir geben, damit wir bekommen. Er sagt, die Wirkung kann ohne Ursache entstehen. Ja? Eine Krankheit kann ohne Ursache kommen. Oder sie kommt von irgendeinem Mikroorganismus. Geist kommt immer vor dem Körper. Es kann nie der Körper vor dem Geist kommen. Weil der Geist steuert den Körper. Aber er hat in der ganzen Gesundheitsmedizin mit großem Erfolg den Körper vor den Geist getan. Und so ist heute der Körper krank aus körperlichen Einflüssen, nicht aus dem Geist, was gar nicht geht. Geschickt gemacht. Wer nicht kennt, was kommt denn zuerst? Die Ausatmung oder die Einatmung? Guckt euch mal bei der Geburt ein Kind an. Was kommt zuerst? Atmet es erst aus oder atmet es ein? Das, was zuerst kommt, kommt immer zuerst. Sinn kommt immer vor dem Leben, vor der Gesundheit. Gerechtigkeit kommt immer vor allen anderen Dingen. Gerechtigkeit ist die Basis aller Dinge. Jeder, der vor Gerechtigkeit was tun will, bricht die Ordnung Gottes und lebt in einer Lüge. Das, was zuerst war, ist immer größer als das, was danach kommt. Das heißt, Gott war zuerst da. Er bleibt immer der Größte und alles andere ist kleiner. Die Eltern sind zuerst da. Ein Kind kann nicht größer werden wie seine Eltern. Wenn die Woche am Anfang geschaffen wurde, dann kann irgend der Monat nicht vor der Woche kommen oder größer sein als die Woche. Das heißt, das, was zuerst geschaffen wird, wird immer größer sein wie das, was danach kommt. Die Individualität, die zuerst gemacht wurde, ist größer wie die Gemeinschaft, wie die Gesellschaft. Nie kann die Gesellschaft vor dem Individuum kommen. Das sind sind so große Dinge, die müssen wir im FF können, sonst wird uns der Böse mit aller guten Absicht, die jeder Mensch hat, weil Gott hat uns gemacht, dass wir gute Absichten haben, zerstören. Und so ist es auch mit der Bibel und beim Lesen der Bibel. Wenn ich nicht feste Grundsätze habe, um die Bibel zu verstehen, bringt mir die Bibel gar nichts. Und ich möchte ein paar Beispiele bringen heute. Einmal das Wort Sachs. Es wird im Deutschen meistens mit Fleisch übersetzt. Kommt über 150 Mal im Neuen Testament vor. Nun, was kann dieses Wort bedeuten? Aus dem Kontext könnten wir es ja sehen, wenn wir wissen, das Gesetz. Sonst hilft uns auch der Kontext nicht. Nämlich, es bedeutet Fleisch, ein Weichteil des Körpers, ohne Haut. Einfach Fleisch. Es bedeutet das Fleisch eines Tieres als Nahrung, das heißt, es bedeutet die Fleischnahrung. Es bedeutet den Körper als Ganze oder die Leiche. Es bedeutet Verwandtschaftsverhältnis. Man ist von demselben Fleisch. Man ist in derselben Verwandtschaftsverhältnis. Da ist meistens noch ein Wort dazugefügt, aber auch ganz alleine Sachs steht für Verwandtschaftsverhältnis. Und dann beschreibt es auch den gesamten Menschen als Seele mit Geist und Körper zusammen. Und Es beschreibt auch an anderen Stellen die sündige Natur, das heißt die Gesinnung, die aus der falschen Identität kommt. Nun, wie soll einer, der jetzt so wie ich oder wie du die Bibel studiert, darauf kommen? Wann ist was? Natürlich, Sarx ist das griechische Wort. Aber wir lesen beim Luther meistens Fleisch. Was bedeutet es? Wie können wir es wissen? So, wir erinnern uns, dass wir nur zwei Möglichkeiten haben. Nämlich, wir brauchen das Wort, wir müssen daraus leben und wir müssen es vor der Aufnahme zerkauen. Wir müssen die Information herausfiltern aus dem, was das Wort beinhaltet. Und haben wir die sündige Natur, dann werden wir mit unserem Verstand, der das ja Ganze verstehen muss, uns stützen auf das, was die Experten sagen. Nämlich, wenn der Mann ein Theologe ist, wenn er geschult ist, wenn er Hebräisch und Griechisch kann, wird er uns ja gut erklären. Und dann nehmen wir das, was er uns gesagt hat, im Glauben auf. Unsere Zerlegungsinstrumente sind, wir benutzen die Logik, die Grammatik, ja, das ist ja die Sprache, Wahrscheinlichkeit und, ja, in den Umständen sogar die Statistik. Und das holen wir die Information raus und die, die wir dann rausholen, die nehmen wir auf. Und wenn wir sie einmal aufgenommen hat, bestimmt sie unser Handeln. Weil wir können ohne Informationen nicht handeln. Und dasselbe ist, wenn wir jetzt die Wahrheit in uns haben, die durch den Heiligen Geist kommt, das Leben Jesu, wir brauchen ein neues Leben. Wir brauchen die Wahrheit. Dann vertrauen wir, um das Wort zu zerlegen, auf Gott. Und unser Glaube wird das Gesetz nehmen und den Kontext, um das Ganze auseinander zu pflücken und es dann aufzunehmen in guter Gewissheit. Man hat die Wahrheit aufgenommen. So, das ist der Prozess der Erklärung. Und jetzt wollen wir zum Ersten, nehmen wir Johannes Kapitel 1. In Johannes Kapitel 1 kommt das Wort Sarx vor, und zwar in Kapitel, in Vers 14. Und da steht, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. So, das Wort ward Fleisch. Was sagt das aus? Wurde jetzt was Fleisch? Was ist das Fleisch hier? Ist es der Mensch als Ganzes? Ist es der Körper? Oder ja, ist es der Körper? Was ist gemeint hier? Und wir wissen, nach dem Gesetz, wie wurde denn Christus Mensch? Weil der Johannes erklärt uns nicht, so wie der Matthäus und der Lukas, wie das Wort Fleisch wird. Das heißt, er sagt uns nur, das, was von immer bei Gott war, wird plötzlich lebendig. Das heißt, es war ja immer lebendig, aber jetzt wird es sichtbar. Und wir wissen, dass Christus, der Sohn Gottes, die ganze Menschheit, das heißt, den Menschen als Ganzes auf sich nahm. Er war 100% Gott, ja, weil Gott kann nicht Mensch werden und Mensch kann nicht Gott werden. Das wissen wir nur nach dem Gesetz. Sonst könnten wir sagen, Gott ist Mensch geworden. Das können wir nicht sagen. Aber wenn wir nur die sündige Natur haben und nicht den Heiligen Geist, dann werden wir sagen, nun sieh, es steht doch da, Gott wurde Mensch. Das geht nicht. Gott hat die Menschheit angezogen, das heißt, hat sie wie ein Kleid auf sich genommen. In einem anderen Wort sagt er, das ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. In Einzahl. Was meint er damit? Das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. So, wenn wir an einem anderen Ort, sagt er, Gott hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Das alles muss ich verstehen. Deshalb muss ich wissen, was ist Sünde? Und habe ich das Gesetz nicht, weiß ich ja nicht, was Sünde ist. Wenn ich nicht weiß, was bedeutet es, was gemeint ist, kann ich es ja nicht verstehen. Und wenn ich es nicht verstehen kann, hilft es mir nichts. Und wenn ich es aufnehme und ich verstehe es falsch, führt es zur Selbstzerstörung und wird nicht zur Erlösung geführt. Deshalb ist es einfach, wenn wir das Gesetz und die Wahrheit kennen. Dann können wir schön sagen, der Johannes sagt, das Wort, das, was ewig bei Gott war, wurde Fleisch. Das heißt, er hat das Fleisch, das die Menschheit auf sich genommen. Und er wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes Gottes vom Vater. Nun, von welchem Sohn spricht er hier? Vor dem ewigen Sohn im Himmel oder vor dem Sohn auf Erden? Bezieht sich der Text, dass wir die Herrlichkeit, wessen Herrlichkeit sahen wir? Sahen wir die Herrlichkeit des Sohnes Gottes aus dem Himmel oder sahen wir die Herrlichkeit des Sohnes Gottes voller Gnade und Wahrheit als Mensch? Ihr seht, es ist ganz wichtig, dass wir vom Gesetz her wissen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und Johannes beschreibt hier den Mensch gewordenen Sohn Gottes. Das heißt, wie der Sohn Gottes den 100% Menschen auf sich nimmt, Hälfte vom Vater, von Gott und Hälfte von Maria. Deshalb können wir ihn sehen. Wir sehen ihn unter uns, voller Gnade und Herrlichkeit. So, das ist ein Teil. Aber ich habe noch einen anderen Text genommen, der auch sehr wichtig ist zu verstehen, der aber sehr schlecht ausgelegt wird in den meisten theologischen Büchern, weil zur Auslegung hinzu kommt nicht nur die Sprache und der Text, die die Theologen verwenden, sondern auch das Konzept, was ich habe von der Erlösung. Wenn ich nicht weiß, worum es geht im Menschen, dann werde ich auch nicht verstehen, was der Text sagt. Und so interpretiert auch der Übersetzer das hinein in den Text, dass er als Grundbasis hat vom Verständnis des Erlösungsplans. So, hier ist der Text in Römer 8, 3 und 4. Denn das dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt ward, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch, auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Nun, ganz einfach, oder? Etliche Male kommt hier dasselbe Wort vor. Fleisch. Was bedeutet es? Nun, wenn man die Experten und Theologen fragt, dann ist Fleisch hier der Körper. In der rumänischen Übersetzung ist es die menschliche Natur, das ist ein anderes Wort für den menschlichen Körper. So, hier geht es darum, dass Christus hat von Maria oder von wem auch immer, hat er das Fleisch, den Körper geerbt. Aber dann kommen wir in ein großes Durcheinander. Weil, kann das sein, wenn wir sagen hier, denn das Gesetz unmöglich war, weil es durch den Körper geschwächt war, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Körpers um der Sünde halben und verdammte die Sünde im Körper. so gäbe es ja, so wäre die Übersetzung dann, würde sich lesen. Ihr seht, dann ist die Sünde eine Körpergeschichte und nicht eine Geistesgeschichte. Und das war es noch nie. Die Sünde ist immer eine Geistessache, weil er sagt hier, dass wir jetzt die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert und erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Körper wandeln, sondern nach dem Geist. Das passt natürlich ganz und gar nicht zusammen. Das kann man so nicht erkennen. Deshalb würden wir das Gesetz nehmen und den Kontext, dann wüssten wir, dass hier Fleisch an einer Stelle oder im Ganzen immer den Menschen bedeutet und die sündige Natur. So, denn das dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war. Und hier könnte man ganz deutlich sagen, weil es durch die sündige Natur unmöglich war, dass der Mensch überwindet. Er kann das Gesetz nicht halten. Wir können auch den ganzen Menschen als solches nehmen, integriert mit der sündigen Natur. Das tat Gott. Das heißt, weil der Mensch sich nicht selbst erlösen konnte aus dem Zustand, weil seine sündige Natur erlaubt es ihm nicht. Er kann also nicht die Gerechtigkeit erfüllen, die vor Gott gilt, sendet Gott seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches. Und jetzt sagen manche hier ja, in der Ähnlichkeit der sündlichen Natur. Was ist denn die Gestalt des sündlichen Fleisches? Nun, wie viele Menschen kennt ihr, die nicht in der Gestalt des sündlichen Fleisches auf die Welt kommen? Es gibt keinen. Wir alle werden ihn mit einer sündigen Natur als Menschen geboren. Jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, wird und kommt in der Gestalt des sündlichen Fleisches, das heißt der sündigen Natur. Und der Sünde halben und verdammte die Sünde. Im Körper oder im Geist? Wo befindet sie sich? Wo befindet sich denn diese Natur, die uns nicht erlaubt, das Gesetz zu halten? In unserem Hirn, in unseren Zellen, in unseren Genen? Sicherlich nicht. Deshalb, ihr seht, wie wichtig es ist, zu kennen das Gesetz und wie der Mensch aufgebaut ist. Niemand, der nicht kennt, worum es im Menschen geht, versteht es nicht. In Galater sagt Paulus, Gott sandte seinen Sohn, Christus kam, unter das Gesetz gestellt. Was bedeutet das, unter das Gesetz gestellt? Er wurde Fleisch und Blut, so wie wir alle teilhaftig sind, sagt Paulus im Hebräerbrief. Das bedeutet, er wurde von derselben Art wie wir. Und er konnte ja von Maria nichts anderes erben, als alles, was Maria hatte. Die Hälfte Körper, Hälfte Geist. Und von seinem Vater Hälfte Körper, Hälfte Geist. Und so hatte er zur Hälfte von seinem Vater und dadurch konnte er das, was er von Maria hatte, zerstören in sich selbst. Und der Vater konnte am Kreuz in dem Menschen die menschliche, sündige Natur, die versinnbildet wurde durchs Fett, entfernen. Warum? Weil es muss ja in uns die Gerechtigkeit erfüllt werden, die das Gesetz fordert, die wir nun nicht mehr nach dem Fleische. Was heißt, wir leben nicht mehr nach der sündigen Natur, sondern wir leben nach dem Geist, steht hier. Da geht es nicht um irgendeinen Geist, da geht es um den Heiligen Geist, der uns das Leben Christi bringt. Wir leben nicht mehr nach dem Geist der Welt, sondern nach unsere sündige Natur, sondern wir leben nach Christi Geist. Man könnte so viele Texte nehmen und sie betrachten. Aber dafür brauchen wir weder Griechisch noch Hebräisch. Alles, was wir brauchen, um die Bibel zu verstehen, das heißt, sie verdauen, damit wir dann, wenn wir sie praktisch umsetzen, wir sagen, aha, es funktioniert. Wisst ihr, wenn man Gift aufnimmt, merkt man, dass es einen nicht gut kommt. Man könnte sogar sterben davon. Und genauso ist es auf Geistesebene. Wenn ich also etwas aufnehme, was mir keine Ruhe bringt, was meinen Geist nicht befriedigt, dann muss ich suchen und sagen, okay, habe ich das nicht richtig verdaut? Habe ich das nicht richtig verstanden? Und dann gehen wir zu Gott, jeder alleine. Wir müssen alle von Gott gelehrt sein. Laut in Malach, in Jesaja 54, da geht es um das neue Jerusalem und um die Bewohner des neuen Jerusalems. Und das steht dort in Vers 13, und alle deine Kinder, gelehrt vom Herrn und großen Frieden deinen Kindern. So alle Kinder Jerusalems sind gelehrt vom Herrn. Der Herr hat das für uns schreiben lassen und er will es uns auch helfen, verstehen. Und er hat uns die Möglichkeiten, die Enzyme gegeben. Er hat uns das gegeben, womit wir das auseinanderpflücken können. Und das ist das Gesetz und der Kontext und die Erkenntnis, was und wo im Menschen die Sünde ist und was die sündige Natur ist. Und zu verstehen, was hat Christus denn gemacht? Er hat den neuen Menschen geschaffen, der nicht in unser Herz kommt, außer durch den Heiligen Geist und diesen neuen Menschen, diese neue Identität. Mit dieser neuen Identität werden wir das Wort Gottes richtig auseinanderpflücken, richtig verdauen, sodass, wenn wir es aufnehmen, es uns unheimliche Freude und Frieden bringt. Die Gottlosen, sagt die Schrift in Jesaja 48, haben keinen Frieden, weil sie lesen die Schrift, aber sie wissen nicht, was sie aufnehmen. So lasst uns ganz deutlich machen, wozu haben wir das Gebet, wenn wir die Bibel studieren? Das Gebet ist ja das Atmen der Seele. Aber Atmung ist ja nur eine Funktion, womit ich ein Mittel umsetze. Sauerstoff. So im Gebet muss ich das Wort analysieren. Weil Beten ohne Wortanalyse, sage ich, ohne Wortstudium, ist so wie Atmen ohne Sauerstoff. Wir dürfen nicht vergessen, atmen müssen wir, aber wir müssen das Richtige einatmen. Das heißt, es gibt ein Mittel, was man einatmen muss. Und unser Geist braucht das Wort, das er nur durch Atmen aufnehmen kann. Aber dafür ist Atmen da, dass es das Wort entschlüsselt oder verdauen. Ich habe jetzt die Atmung genommen, nicht die Verdauung. Aber es ist dasselbe Prinzip, dasselbe Modell. Und das ist wichtig, dass wir es hundertprozentig für uns verstehen. Wir können uns in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte auf keinen Bibelausleger stützen. Wir können uns auf keine Konkordanz stützen. Wir können uns auf keinen Bibelkommentar stützen. Wir müssen das Wort für uns selbst klar und deutlich verstehen, weil wir müssen aufgrund des Wortes handeln. Nicht jemand anders. Mein Körper braucht den Sauerstoff, nicht der andere. Deshalb, Lehrer sind da, sie sollen Grundsätze erklären, aber nicht den Menschen erklären, wie die Dinge sind und nicht sind. Jeder muss die Schrift selber nehmen. Ich habe jetzt natürlich etwas schwierigere Texte genommen. Sie sind nicht alle so schwierig zu verstehen, wie jetzt dieser aus Römer 8 oder aus Johannes 1,14, und sie sind ja im Prinzip nicht schwierig zu verstehen, aber hat man keine Grundkenntnisse des Gesetzes und des menschlichen Wesens, um den es ja geht, dann kommt man völlig durcheinander. Und ich kenne, seitdem ich mich so erinnere, über diese Diskussion zwischen Römer 8, 3 und 4, war immer schon eine Diskussion unter Theologen, und sie dauert auch immer noch an. Deshalb ist jetzt es ganz wichtig, dass wir studieren selber. Deshalb beten wir. Wisst ihr, Gebet ohne Prüfung des Wortes, ohne Auseinandernehmen des Wortes, ist sinnlos. Und heute beten die Menschen, aber sie beten leer. Das heißt, sie nehmen nicht im Gebet die Nahrung auf. Sie beten, dass Gott was für sie tut. Sie haben das Gesetz ja nicht verstanden. Für sie ist das Wort doch nicht so wichtig. Aber Christus hat gesagt, die mich anbeten werden im Geist und in der Wahrheit mich anbeten. Schaut, das ist der Geist und das ist die Wahrheit. Es ist der Geist Gottes, es ist das neue Leben, das geistige Leben Christi, das uns die Wahrheit bringt, das Wort, aus dem wir leben müssen und aus dem wir handeln müssen. Es gibt in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte keine Sicherheit in keinem einen anderen Ausleger, außer du, der Heilige Geist und das Wort. Und deshalb bin ich dankbar für diese Situation, die es heute gibt, dass man sich in der Gemeinde nicht mehr versammeln kann. Weil die Versammlung verführt dazu, dass man sich verlässt auf den einen oder anderen. Und jetzt will Gott sein Volk sortieren, das heißt aussichten. Und es wird keiner stehen, der auch nur einem einzigen Menschen vertraut oder glaubt. Alle Bewohner Jerusalems sind gelehrt vom Herrn. Und zu denen möchte ich gehören. Und ich hoffe, du auch.